Ja, liebe Geschwister, ich freue mich wieder hier in Golzen sein zu können. Der Ort ist mir inzwischen schon ein Stück ans Herz gewachsen. Und ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen aus erlebtem jüngster Vergangenheit und nicht ganz so jüngster Vergangenheit. Vor einiger Zeit ist meine Tochter umgezogen aus beruflichen Gründen von Osnabrück nach Gießen. Und dann hat sie meine Frau gefragt, kannst du mir helfen, die Wohnung zu renovieren? Ich muss die Wohnung hier tapeziert oder gestrichen hinterlassen und alles muss tiptop in Ordnung sein. Und dann hat gesagt, meine Frau, klar, das mache ich, fahre nach Osnabrück. Und habe ich gesagt, ach, weißt du was, ich komme mit. Also ihr müsst wissen, ich habe zwei linke Hände. Ne? Deswegen hat sie meine Frau gefragt mit renovieren. Und ich kann gar nichts. Das Einzige, was ich halbwegs vielleicht kann, ist, dass ich mal ein Wort aus der Bibel, ein paar Sätze dazu sagen kann. Aber handwerklich, also so ein Tausendsassa wie Matthias, wäre ich auch gern, dass man alles kann und kreuz und quer. Der kann den Anhänger rückwärts einparken und kann handwerklich alles und predigt noch dazu und lehrt das Wort Gottes und ist evangelistisch begabt. Muss ich passen. Aber ich durfte mitkommen. Aber nicht, um zu helfen. Die hätte ich nur behindert. In der Nachbarstadt von Osnabrück in Detmold wohnt nämlich die Familie meines Schwiegersohnes, der von dort kommt. Und da habe ich gedacht, weißt du was, während die Frauen da die Wohnung renovieren, fahre ich doch zu den Eltern meines Schwiegersohnes und verbringe einen schönen Abend bei denen. Und habe mich dort angemeldet und haben mich auch gefreut. Und dann habe ich gedacht, ja, da fahren wir dann hin, verbringen einen schönen Abend, gutes Essen, Glas Wein, gute Gespräche. Das passt doch. Und wenn die mit Renovieren fertig sind, fahre ich dann wieder zurück und habe niemand im Weg gestanden und somit am besten geholfen. Und ich dann nach Detmold gedüst, auf einen schönen Abend gefreut, bei gutem Essen, Glas Wein, gute Gespräche. Und dann saßen wir zusammen, Nadine, Viktor, der andere Opa meines Enkelkindes und die andere Oma meines Enkelkindes. Und saßen noch gar nicht lange, kommt auf einmal Viktor angerannt, hat eine Bibel in der Hand und schaut mich vielsagend an. Da ahnte ich schon, der Abend wird anders verlaufen, als ich mir das gewünscht habe. Und ich sollte Recht behalten. Der Abend ist viel, viel besser gelaufen, als ich mir in meinen kühnsten Wünschen und Träumen hätte vorstellen können. Viktor kommt auf einmal und sagt, du weißt du was, ich habe da mal eine Frage. Bei uns in der Gemeinde ist eine große Jugendgruppe und bei uns ist es üblich, dass die Jugend einen der Ältesten fragt, dass die ihnen so alle 6 Wochen mal einen Bibeltext auslegen. Und die Jugend gibt diesen Bibeltext vor und die Ältesten müssen den dann auslegen. Viktor kommt aus einer großen russlanddeutschen Gemeinde in Detmold. Die haben mehrere hundert Mitglieder, eine große bibeltreue Gemeinde und eine Jugendgruppe mit fast 100 jungen Leuten. Und die Jugendgruppe allein wäre schon eine große Gemeinde. Und da sollte er dann der Jugend einen von ihnen ausgewählten Bibeltext auslegen. Und er sagte, ich habe Schwierigkeiten mit diesem Text, ich bin schon 2 Wochen dran und komme da nicht so richtig voran. Was meinst du denn dazu? So habe ich, okay, Viktor, habe dann auch im Auto meine Bibel wie immer dabei gehabt, habe die dann reingeholt und gezückt und habe gesagt, Viktor, was ist denn das für ein Text? Schauen wir uns doch mal gemeinsam an. Und dann sagt er, Lukas 16, denke ich noch so für mich, Lukas aus den Evangelien, so kompliziert wird es jetzt auch nicht sein. Aber lesen wir mal den Text. Lukas 16, 1 bis 9. Okay, dann lesen wir mal den Text. Ich nehme euch mal mit hinein, wenn ihr erlaubt, ja, in unser abendliches Gespräch, das 2-3 Stunden am Bibellesen dann geworden ist. Habt ihr Lukas 16 ab Vers 1, dann lese ich mal nach der Schlachter 2000. Er, nämlich Jesus, sagte aber auch zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter Und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr mein Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst: Was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, also so wie ich. Zu betteln schäme ich mich, geht mir auch so. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden von den Schuldnern seines Herrn zu sich und sprach zu dem einen: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach: 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich, schreibe schnell 50. Danach sprach er zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sagte: 100 Koa Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr, also der Herr Jesus, lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Als ich den Text gelesen habe, habe ich genauso geguckt wie ihr jetzt. Da habe ich gesagt: Viktor, was hast du eurer Jugend angetan, dass sie dir so einen Text zur Auslegung geben? Aber hilft jetzt alles nichts. Wir weichen nicht aus, wir weichen nicht zurück. Wir versuchen, diesen Bibeltext jetzt mal zu knacken. Erste Frage. Ich dachte immer, ich kann den Weinabend retten. Hast du schon auf den einfachen Weg probiert? Wie der einfache Weg? Dann hast du einen Kommentar geguckt und dann sagst du einfach, was da im Kommentar drin steht. Sagt er: Ja, ich habe in mehreren Kommentaren geguckt und jeder schreibt was anderes als Auslegung dazu. Und die Auslegungen widersprechen sich zum Teil fundamental. Okay, hilft uns ja auch nicht weiter. Letzten Endes ist ja so, ich kann ja nicht einfach was von, ich kann jetzt einen Kommentar aussuchen, habe 5 Kommentare, jeder schreibt was anderes, suche ich mir halt einen aus. Ich will ja wiedergeben, wie das gemeint ist. Die Bibel ist ja vom Heiligen Geist inspiriert und ich muss es ja versuchen, so wiederzugeben, wie es wohl gemeint ist vom Geist. Und da reicht es manchmal oder oft nicht aus, einfach einen Kommentar zu lesen. Ich selbst lese fast keine Bibelkommentare, sondern versuche immer selbst den Text zu knacken. Ich auch sehr selten in Kommentare rein. Und da muss man doch auch eine Methodik haben, wie kann man den Text öffnen? Wie kann man ihn zugänglich machen? Wie kann man ihn erkenntlich machen? Und Martin hat mich vorhin vom Gottesdienst gefragt: Sag mal, Klaus, brauchst du Erleuchtung? Dann habe ich gesagt: Martin, ich brauche Erleuchtung vom Heiligen Geist. Ja, er meinte das Lämmchen aber hier, gell? Aber die Erleuchtung vom Heiligen Geist ist noch viel wichtiger, um einen Bibeltext erkennen zu können. Okay, dann gehen wir den leichten Weg, können wir nicht gehen. Dann müssen wir halt den schwereren Weg gehen. Wie knackt man einen Text? Das nächste ist über den Kontext, also den Textzusammenhang. Was steht davor oder was steht danach? Kann man oft schwierige Texte besser erkennen und besser verstehen, wenn man den ganzen Zusammenhang beachtet, weil es in der Bibel oft so ist, dass der Text vorher mit dem Text danach und wiederum danach was zu tun hat, was zusammenhängt, weil jedes biblische Buch ist nach einer klaren Systematik aufgebaut. Übrigens sogar die Sprüche, wo man es kaum denkt, ja. Und das Lukas-Evangelium erst recht. Und dann lesen wir dann, wie fängt denn Vers 1 an? Er sagte aber auch zu seinen Jüngern. Und wenn da steht, er sagte auch, und was dann kommt, bezieht sich auf das Vorherige. Das heißt, der Herr Jesus hat eine Predigt gehalten, wo es nicht nur um das Gleichnis vom untreuen Haushalter geht, sondern wo er das, was vorher steht, ebenfalls in der Predigt hatte. Und was steht vorher? Lukas 15, wir lesen 3 andere Gleichnisse. Wir lesen das Gleichnis vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen, also von der verlorenen Münze und vom verlorenen Sohn. Gut, da habe ich schon mal ein bisschen aufgeatmet. Das, glaube ich, können wir leichter auslegen. Die Gleichnisse kenne ich gut. Allerdings, was das nun mit dem untreuen Haushalter zu tun haben soll, haben wir bis dahin noch nicht gecheckt. Aber schauen wir doch mal einfach, was die drei Gleichnisse vorher für einen Schwerpunkt in der Aussage haben. Da haben wir das Gleichnis vom verlorenen Schaf. In diesem Gleichnis wird der Herr Jesus bildhaft als der gute Hirte beschrieben, der dem verlorenen Schaf nachgeht. Und er hat großes Interesse daran, dass dieses Schaf gerettet wird, dass es nicht verloren bleibt, sondern gerettet wird. Und wir haben hier ein Bild dafür, für das Wirken des Sohnes Gottes bei der Suche, Menschen zu retten, beim Nachgehen von Menschen, um sie zu retten. Okay, das ist nicht schwer auszulegen. Wie ist es dann beim Gleichnis von der verlorenen Münze? Das hat eine ähnliche Aussage. Die Münze ist verloren gegangen und irgendwo unter das Bett oder einen Schrank oder wohin gefallen. Und nun zündet die Frau, die diese Münze sucht, ein Licht an, eine Lampe an und leuchtet alle Winkel aus, um nach dieser Münze zu suchen, um sie zu finden. Und das ist ein Bild für das Wirken des Heiligen Geistes nach verlorenen Menschen. Die Münze ist verloren gegangen, sie kann sich von selbst nicht bewegen. Ja, das Schaf lebte bildhaft in der Sünde, ist ein Bild für den Menschen, der in der Sünde lebt. Und die Münze ist ein Bild, dass der Mensch tot ist in seiner Sünde. Kann sich nicht bewegen. Der Heilige Geist muss wirken, muss den Menschen erleuchten, damit er überhaupt erkennen kann, dass er Sünder ist. Und damit er erkennen kann, dass er gefunden werden muss, dass er Rettung braucht. Und dann haben wir hier also das Wirken des Heiligen Geistes auf der Suche nach verlorenen Menschen. Und dann haben wir das dritte Gleichnis mit einer ähnlichen Aussage. Hier ist der verlorene Sohn, der seine Sünden erkennt, der Buße tut, der umkehrt, der um Vergebung seiner Sünden bittet und der dann umkehrt zu seinem Vater. Und auch hier ist ganz einfach und logisch aufgebaut. Hier geht es um das Wirken von Gott Vater, der sich freut, wenn der verlorene Sünder kommt und umdreht. Wir haben also in diesen drei Gleichnissen von Lukas 15 also das Wirken des Sohnes, des Heiligen Geistes und des Vaters bei der Suche nach verlorenen Sündern. Der Sohn bewirkt die Grundlage zur Rettung, Gleichnis vom verlorenen Schaf. Er hat am Kreuz auf Golgatha die Grundlage erwirkt, dass Menschen überhaupt gerettet werden können. Wenn er nicht für unsere Sünden unschuldig am Kreuz gestorben wäre, gäbe es keine Rettung, weder für die Menschen, die vor ihm gelebt haben, noch für die Menschen seiner Zeit, noch für die Menschen bis heute und in Zukunft. Er hat die Grundlage geschaffen. Der Heilige Geist bewirkt den Glauben zur Rettung. Ohne dass der Heilige Geist an einem Menschen wirkt, kann dieser nicht zum Glauben kommen. Ein Mensch wäre so tot und würde starr da liegen wie diese Münze, die kein Leben in sich hat, die sich nicht von selbst bewegen kann. Der Heilige Geist muss sie erleuchten, so wie diese Lampe, dieser Lampenschein, der auf die Münze fällt, damit sie überhaupt gefunden werden kann. Der Heilige Geist bewirkt quasi den Glauben zur Rettung. Und jetzt, wenn das geschieht, jetzt hat der Sünder die Möglichkeit umzukehren, seine Sünden zu bekennen, die Bibel nennt das Buße zu tun, um zum Vater zu kommen. Also wunderbares Evangelium in diesen drei Gleichnissen von Lukas 15. Ja, das hat Spaß gemacht, das auszulegen. Das war auch gar nicht schwer, das war relativ einfach. Da waren Viktor und ich in unserem Element und haben uns gegenseitig ergänzt und das bedeutet das und das bedeutet das. Nur standen wir immer noch wie der Ochs vom Berg. Was hat das Ganze mit dem Gleichnis vom untreuen Verwalter zu tun? Es muss irgendwas mit zu tun haben. Sonst stünde nicht in 16 Vers 1, er sagte aber auch zu seinen Jüngern, also hat er sich auf die drei Gleichnisse vom verlorenen Schaf, verlorenen Münze und verlorenen Sohn bezogen und jetzt erzählt er das Gleichnis vom untreuen Haushalter und bezieht das darauf, wir haben es nicht erkannt, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Mal warten wir mal weiter, vielleicht erkennen wir es noch im Lauf dieser Predigt. Gut, das hat uns jetzt nicht so viel weitergeholfen. Dann kommt der nächste Schritt, der Text danach. Vielleicht hilft er uns ja weiter. Hat der Text danach etwas zu tun mit dem Gleichnis? Dann lesen wir mal Lukas 16 ab Vers 10, ob uns das weiterhilft. Da spricht der Herr weiter in dieser selben Predigt noch: Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu, und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldgierig waren, und sie verspotteten ihn. Und er sprach zu ihnen: Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen, denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Greuel vor Gott. Aufgefallen ist uns in Vers 14 das kleine Wörtchen alles. Das alles hörten auch die Pharisäer. Was ist das alles? Es ist ganz offensichtlich nicht nur das Gleichnis vom untreuen Verwalter, sondern auch die drei Gleichnisse, die vorher geschrieben sind. Das alles hörten die Pharisäer. Und dann haben sie sich furchtbar geärgert über das, was der Herr gesagt hat. Und sie haben ihn verspottet. Die müssen also stinksauer gewesen sein über das Gesagte. Dann haben Viktor und ich uns gefragt, warum waren die verärgert über das, was da gesagt wurde? Wie kann man sich darüber so ärgern? Wisst ihr, warum die Pharisäer so sauer waren über das Gesagte? Weil sie schlauer waren als Viktor und ich zusammen. Denn im Gegensatz zu uns dödlichen Opas haben die Pharisäer auf Anhieb erkannt, was das Gleichnis vom untreuen Haushalter bedeutet. Und uns ist es jetzt so langsam erst auch gedämmert. Die Pharisäer haben sich so darüber geärgert, weil sie sofort erkannt haben, sie selbst sind gemeint. Sie sind gemeint. Deswegen steht in Vers 15, und er sprach zu ihnen: Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen. Sie haben erkannt, dass sie gemeint sind. Okay, und inwiefern sind die gemeint in diesem Gleichnis? Nun, es ist so, bei einer Erleuchtung durch den Heiligen Geist geht das Licht oft nicht an, wie bei einer Lampe. So, drück einmal drauf, zack, ist alles erleuchtet. Sondern es wird langsam Licht im Kopf und im Herz. Und so war es bei uns. Auf einmal ist einiges klarer geworden, der Nebel hat sich gelichtet und wir haben immer mehr geahnt und verstanden, was dieses Gleichnis in seiner bildhaften Aussage bedeutet. Wir haben erkannt, der reiche Mann, der Chef von diesem untreuen Haushalter, das ist bildhaft Gott. Gott hat den Haushalter eingesetzt über die ganzen Schuldner. Vers 5 ist ja von den vielen Schuldnern die Rede. Und er hat den Haushalter eingesetzt. Natürlich nicht, dass er lügt und betrügt und korrupt ist, sondern dass er alles gerecht und ordentlich und sachgemäß verwaltet, was dieser aber nicht getan hat, ganz offensichtlich. Und der Chef hat mitbekommen, hat das voll erkannt und voll gesehen, dass dieser untreue Verwalter ihn belogen und betrogen hat und dass er sein Amt missbraucht hat, seinen Dienst missbraucht hat, um sich selbst zu bereichern, um sich bei Menschen beliebt zu machen. Und deswegen heißt es ja in Vers 2, er rief ihn zu sich, sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Und das ist eine normale Reaktion eines Chefes, der weiß, dass einer seiner wichtigen Mitarbeiter, dass der ein Lügner und Betrüger ist, und er feuert ihn natürlich. Er entlässt ihn. Mit dem kann er nichts anfangen. Aber im Gegensatz zum richtigen Leben, zu einem richtigen Chef, wird der untreue Verwalter nicht sofort entlassen. sondern er sagt zu ihm, und da ist das kleine Wort künftig oder zukünftig wichtig. Er sagt zu ihm, du kannst künftig nicht mehr mein Haushalter sein. Das heißt, wann diese Entlassung sein wird, das weiß der Haushalter gar nicht. Das weiß offensichtlich nur der Chef. Und wir sehen auch daran, dass der Haushalter dann noch Zeit hat zu handeln. Vers 3, da sprach der Haushalter bei sich selbst, was soll ich nur tun, da mein Herr mir die Verwaltung, wann auch immer nimmt, aber irgendwann wird er sie mir nehmen, er hat es mir angekündigt. Und dann sagt er, ach, ich weiß, was ich tun will. Ich rufe die Schuldner zu mir und dann mache ich mich bei ihnen beliebt, indem ich ihre Schulden verringere. Alles gemauschelt und getrickst. Und jetzt sehen wir, der Chef ist also Gott und der Haushalter, das sind die Schriftgelehrten und Pharisäer, die er über das Volk Israel eingesetzt hat, dass sie das Volk, das Wort Gottes lehren sollen, dass sie Recht und Gerechtigkeit lehren sollen, dass sie das Volk führen sollen nach Gottes Ordnung und sie haben dabei kolossal versagt. Die Pharisäer waren korrupt, sie waren ungerecht, sie haben sich um das Wort Gottes nicht viel geschert. Wir wissen das aus vielen anderen Bibelstellen, dass sie korrupt waren. Zum Beispiel beim Prozess Jesu haben sie falsche Zeugen bestochen, dass die falsche Aussagen machen. Sie haben Bestechungsgelder angenommen, das wissen wir aus den Stellen. Der Herr Jesus hat zu Beginn seiner Wirkungszeit und am Ende seiner Wirkungszeit jeweils die Tempelreinigung, eine Tempelreinigung gemacht, wo er die Händler oben vom Tempelgelände vertrieben hat. Die waren halt nicht im Tempel, aber oben auf dem Tempelgelände. Und das war nicht erlaubt. Es ist ja korrekt, dass man ein Opfertier in Jerusalem kaufen kann, wer zum Beispiel einen Stier opfern wollte. Und sollte jetzt, sagen wir mal, von Nazareth im Norden, in Galiläa, einen Stier nach Jerusalem bringen. Das ist schon nicht ganz einfach. Wer schon mal ein Problem beim Stier gehabt hat, der weiß, wovon ich rede. Und wenn man dieses Opfertier in Jerusalem kaufen kann, ist natürlich viel einfacher, als das mitzubringen. Also, dass die Opfertiere verkauft wurden, das ist durchaus in Ordnung, aber außerhalb des Tempelgeländes. Und bei Ausgrabungen hat man tatsächlich in Jerusalem die Stellen gefunden, wo die Opfertiere in so Ladennischen auch verkauft wurden, in Ställen dort verkauft wurden. Aber es gab offensichtlich Händler, die oben aufs Tempelgelände durften. Und das ging nicht ohne die Genehmigung des hohen Priesters. Das ging nicht ohne die Genehmigung der schriftgelehrten Pharisäer. Und ihr Lieben, da ist Backschisch geflossen. Sonst geht das nicht. Die waren korrupt durch und durch. Also dieser ungerechte Haushalter, das sind die schriftgelehrten Pharisäer und deswegen waren die so verärgert, weil sie genau gewusst haben, Jesus spricht von ihnen. Und die Schuldner, wer sind die denn? Ja, das sind die Bürger des Volkes Israel. Das sind die Leute des Volkes Israel. Und was haben sie von den schriftgelehrten Pharisäern gelernt? Nicht, wie man nach Recht und Gesetz und Ordnung lebt, sondern wie man sich ein Amt missbraucht, um sich die eigenen Taschen voll zu stopfen. Also die Politiker von heute, die lernen auch aus der Bibel, ja. Aber nicht das, was sie sollten. Und das haben sie von den schriftgelehrten Pharisäern gelernt. Korruption, Bestechlichkeit, Selbstherrlichkeit, Menschenehre und jedenfalls nicht, was Gottes Wort sagt. Und insofern war das eine Schuldverstrickung. Die Schuldner, das Volk Israel, die waren genauso schuldig, oder vielleicht nicht ganz so schuldig, aber auch schuldig, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, die mit einer höheren Position auch eine höhere Verantwortung hatten. Und das ist die bildhafte Bedeutung, die unmittelbare bildhafte Bedeutung dieses Gleichnisses. Das ist uns jetzt klar geworden, bei zwei alten Opas hat es gedämmert im Köpfchen, kann auch noch passieren. So, was hat das aber mit den vorhergehenden drei Gleichnissen zu tun? Das sind wir immer noch nicht drauf gekommen. Aber so langsam dämmerte auch das, denn wir müssen zu Vers 2 zurückkommen, wo der Chef, also Gott im Bild, dem Haushalter sagt, du wirst entlassen werden. Du wirst diese Haushalterschaft verlieren. Prophetisch hat sich das erfüllt, als 38 Jahre später der jüdische Tempel zerstört wurde und die Römer die Stadt Jerusalem, den Tempel, das ganze Land Israel quasi aufgelöst haben. Und damit gab es keinen Staat Israel mehr für 1900 und noch was Jahre. Und damit sind die schriftgelehrten Pharisäer aus ihrer Haushalterschaft entlassen worden. Damit hat sich das prophetisch erfüllt. Soweit, so gut. Nur die Bedeutung des Textes vorher, da muss noch mehr kommen, da muss noch mehr drin sein. Und dann sind wir langsam drauf gekommen, dass diese bildhafte Bedeutung des Gleichnisses noch eine bildhafte Bedeutung hat. Es gibt also in der Bibel nicht nur bildhafte Bedeutungen von sehr vielen Geschichten, sondern manchmal sogar noch eine bildhafte Bedeutung der bildhaften Bedeutung. Da kann man sich natürlich nicht irgendwas zusammenfantasieren, das muss im Bibeltext ganz klar begründet sein und das ist es hier. Denn wenn ich jetzt dieses Gleichnis mit der Apostellehre auslege, komme ich noch auf etwas ganz anderes. Und wir lesen ja in Apostelgeschichte 2, Vers 4, dass die christliche Gemeinde die ganze Bibel mit der Apostellehre auslegen muss. Also auch das Alte Testament und die vier Evangelien, die ja heilsgeschichtlich alle noch im Alten Testament spielen. Die Gemeinde gibt es ja erst seit Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Und vorher sind wir im Zeitalter des Gesetzes und auch die Evangelien spielen noch im Zeitalter des Gesetzes und quasi heilsgeschichtlich im Alten Testament. Und jetzt müssen wir aber die ganze Bibel, das Alte Testament und die vier Evangelien mit der Apostellehre auslegen. Was ist die Apostellehre? Die Apostellehre sind die 21 Lehrbriefe der Apostel. 14 davon von Paulus, 3 von Johannes, 2 von Petrus, einer von Jakobus und einer von Judas, nicht dem Ischariot, sondern dem Bruder Jesu. Das sind die Apostel und Propheten des Neuen Testamentes. Und diese 21 Lehrbriefe, die sind die Grundlage für unsere ganze Bibelauslegung. Das heißt, so wie die Apostel und Propheten des Neuen Testamentes die Bibel auslegen, die legen sie ganz oft in ihren Lehrbriefen aus. Das Alte Testament und die Evangelien werden sehr, sehr häufig in den Lehrbriefen zitiert. Und so wie die diese Texte auslegen, so müssen wir als Gemeinde die ganze Bibel auslegen. Und das machen wir doch jetzt einfach mal mit diesem relativ schwierigen Bibeltext, den wir heute vor uns haben. Und da erkennen wir auf einmal das Bild im Bild, die bildhafte Bedeutung in der bildhaften Bedeutung. Denn man kann dieses Gleichnis vom ungerechten Haushalter nicht nur in seiner unmittelbaren Bedeutung auf Israel und die Schriftgelehrten anwenden, sondern man kann es im Einklang mit der Apostellehre auf die ganze Menschheit anwenden. Nämlich wie? Pass mal auf. Gott, der Herr, hat allen Menschen das Leben gegeben. Jeder Mensch, der auf dieser Welt geboren wird, verdankt sein Leben letzten Endes Gott, weil er Leben ermöglicht hat. Und damit hat Gott jeden Menschen in eine Haushalterschaft gesetzt für sein Leben. Und in dieser Haushalterschaft hat jeder Mensch Verantwortung, dass er möglichst das tut, was Gott durch sein Wort mitgegeben hat, womit Gott eigentlich den Menschen beauftragt hat, dass jeder Mensch gottgehorsam lebt. Und was wir Menschen richtig gut können, ist, in dem zu versagen, was Gott uns aufgetragen hat. Und insofern ist jeder Mensch ein ungerechter Haushalter. Und jetzt bleiben wir konsequent bei der Apostellehre. Ja, im Römerbrief, Römer 3, wird das beschrieben, dass alle Menschen Sünder sind. Alle. Keiner ist so gerecht, dass er so gut seine Haushalterschaft führt, dass er, wie es in Vers 9 heißt, in die ewigen Hütten aufgenommen wird. Lest mal Lukas 16, Vers 9. Lebt so, dass sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Das schafft keiner. Alle sind ungerechte Haushalter. Und weil wir alle ungerechte Haushalter sind, wird Gott jeden aus seiner Haushalterschaft herausnehmen. Und wann tut er das? Wenn wir sterben. Dann beendet Gott unsere Haushalterschaft. Und eigentlich müsste Gott unsere Haushalterschaft schon längst beendet haben, wenn es nach unseren Sünden gehen würde. Bei mir jedenfalls. Martin guckt so, als würde er es auch auf sich beziehen. Ja, hast du mit Recht. Auf uns alle. Bei keinem reicht die Haushalterschaft aus eigener Kraft. Jeden von uns wird Gott aus seiner ungerechten Haushalterschaft herausnehmen, und zwar, wenn wir sterben. Er tut es aber nicht sofort. Er sagt, wie diesem ungerechten Haushalter in Vers 2, künftig wirst du nicht mehr mein Haushalter sein. Er sagt immer nicht, wann dieses künftig sein wird. Und so sagt er auch uns nicht, wann wir aus unserer Haushalterschaft herausgenommen werden. Es kann sein, wenn wir alte Leute sind. Es kann auch sein, dass beim jungen Mann der Fall ist. Der Schwager meines Schwiegersohnes, ebenfalls aus Detmold, der ist vor einigen Wochen im Alter von 35 Jahren verstorben. Gläubiger junger Mann, zwei kleine Kinder, die Frau mit dem dritten Kind schwanger. Wir standen an dem Sarg, wir haben nur noch geweint. Ich stand im offenen Sarg. Ich habe dann der Schwester meines Schwiegersohnes, der Vika, als ich da zur Beerdigung gekommen bin, ich habe sie nur in den Arm genommen. Also Vika, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mir fehlen die Worte. Dann hat sie gesagt, ich auch nicht. Gut, dass alles gesagt hat. Dann haben wir nur geweint. Das kann auch passieren. Dass Gott jemand zu einem relativ frühen Zeitpunkt aus der Haushalterschaft nimmt, das entscheidet Gott ganz allein. Und die Herausnahme aus der Haushalterschaft, das ist die Antwort auf unsere untreue Haushalterschaft, auf unsere Sünden, die wir auch als Gläubige haben. Das ist die Antwort. Und da sind wir bei Römer 6, Vers 23. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Und das ist die Herausnahme aus der Haushalterschaft. Das haben wir alle verdient. Wisst ihr, wenn mich jemand fragt, sag mal, wie geht's denn dir? Ja, meine Güte, ich bin 61, ich werde immer älter, mir tut immer mehr Knochen weh. Ich bin nicht mehr so, wie es mal in früheren Jahren. Aber was soll ich denn sagen? Ich sage, mir geht's unverdient gut, denn laut Apostellehre ist alles, was besser ist als der Tod, den ich verdient hätte, Gnade. Das Einzige, was ich verdient habe, ist der Tod. Und Gott lässt mich immer noch leben. Und das ist Gnade. Und jetzt auf einmal verstehen wir, was diese drei Gleichnisse vom verlorenen Schaf, der verlorenen Münze und dem verlorenen Sohn damit zu tun haben. Der Jesus sagt in Vers 9, ihr müsst das so machen wie der ungerechte Haushalter, dass ihr dafür sorgt, während eurer Haushalterschaft dafür sorgt, dass ihr, wenn ihr herausgenommen werdet aus dieser Haushalterschaft, aufgenommen werdet in die ewigen Hütten. Und das ist der einzige Vergleichspunkt, wo der Herr uns diesen ungerechten Haushalter als Vorbild hinstellt. Er sagt nicht, dass wir korrupt sein sollen, dass wir verlogen sein sollen, dass wir durchtrieben sein sollen, dass wir hinterhältig sein sollen. Das kriegen wir von alleine hin, das braucht Gott uns nicht zu sagen. Darin ist er uns kein Vorbild, sondern in dem einen Punkt sollen wir ihn als Vorbild nehmen, weil er so schlau war, dass er dafür gesorgt hat, dass es ihm nach der Entlassung gut geht. Das hat er auch mit korrupten Mitteln gemacht. Aber wir können es ohne Corona, müssen sogar ohne korrupte Mittel machen, denn es gibt eine Möglichkeit, wie wir nach unserer Haushalterschaft dafür sorgen können, dass wir in die ewigen Hütten aufgenommen werden. Und das lesen wir in den drei Gleichnissen vom verlorenen Schaf, verlorenen Groschen und verlorenen Sohn. Und was mussten die tun? Wir müssen erkennen, dass wir verloren sind, dass wir ungerechte Haushalter sind. Wir müssen erkennen, dass wir da alleine nicht klarkommen. Wir müssen erkennen, dass der Herr Jesus unterwegs ist, um uns zu suchen. Wir müssen erleuchtet werden vom Heiligen Geist, welches geschieht durch Gnade, dass wir diesen Zustand überhaupt erkennen. Ihr Lieben, es kann sich kein Mensch jederzeit bekehren, wann er will. Ja, hör auf mit deinem, ich kann mich ja immer noch bekehren irgendwann. Weißt du es? Ich kann mich nur bekehren, wenn der Heilige Geist an mir wirkt und nicht, wann ich will. Das geschieht durch Gnade. Wenn die Münze, die starr unterm Tisch liegt, wenn sie erleuchtet wird vom Heiligen Geist, nur dann kann ich erkennen, dass ich umkehren muss und umkehren kann und umkehren darf. Und dann muss ich das tun, was der verlorene Sohn dann im dritten Gleichnis macht, dass er Buße tut, dass er seine ungerechte Haushalterschaft bekennt vor Gott, um Vergebung bittet und die Vergebung dann auch empfängt. Das sagt uns das Wort zu. Und dass wir dann umkehren können zum Vater im Himmel Und wenn wir das getan haben, dann werden wir nach der Entlassung aus unserer Haushalterschaft aufgenommen in die ewigen Hütten. Und auf einmal ist aus diesem schwierigen Text, aus diesem Text, wo man denkt, wieso lobt der diesen ungerechten Mann, auf einmal ist aus diesem scheinbar negativen Text eine so fröhliche Botschaft des Evangeliums geworden. Und Viktor konnte das dann seiner Jugendgruppe voller Freude über das Evangelium erzählen, dass er ein ungerechter Haushalter ist, aber dass der Herr ihn nach der Entlassung aus der Haushalterschaft aufnehmen wird in die ewigen Hütten, weil er Buße getan hat und sich von Gott hat gerecht sprechen lassen. Und ich darf sogar heute in Bolzen diese selbe fröhliche, freudige Botschaft verkündigen. Amen. Amen.